SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.
Ihr hört die Sendung Buchzeichen. Ich bin Britta Spichiger und begrüsse ganz herzlich meine Kollegin Annette König und meinen Kollegen Felix Münger aus der Literaturredaktion, die heute mit mir am Stammtisch sitzen. Herzlich willkommen.
Hallo Britta.
Hallo miteinander.
Schön, dass ihr da seid. Die Bücher, die heute auf unserem Literaturstammtisch liegen, sind ein bunter Mix von einem Katastrophenszenario über einen Horror von politischen Strafgefangenen bis zu Alltagsbeobachtungen. Aber ganz so düster, wie es jetzt tönt, wird es nicht. Die Bücher sind grosse Literatur. Das sagst du, Felix, über das Buch, das du mitgebracht hast, von Georgi Demidov. Es heisst «Fone Quas» oder «Der Idiot». Ein komischer Titel, «Fone Quas». Was heisst das und ganz kurz, um was geht's?
«Fone Quas» ist jiddisch und bedeutet so viel wie «der Idiot» oder «Trottel». Und das ist die Bezeichnung für die Gefangenenwärter. In dem Roman geht es um die Geschichte, die im Stalinismus spielt. Und die Hauptperson ist ein Gefangener, der ein furchtbares Los hat. Und er bezeichnet die Menschen, die ihn dermassen malträtieren, eben als «Fone Quas».
Ein bisschen später reden wir über das Buch. Zuerst aber zu dem, Annette, was du heute mitgebracht hast. Es ist das mit dem Katastrophenszenario. Es heisst «Aqua Alta». Geschrieben hat die Französin Isabelle Odissier und es spielt zu Venedig. Und der Titel «Aqua Alta» der erinnert mich an Krimi von der Donna Leon, der ja auch «Aqua Alta» heisst. Dort geht es um Gewalt und Mord im Zusammenhang mit einer Ausstellung von Kunst aus China. Gibt es jetzt hier Parallelen zu dem Buch, das du mitgebracht hast?
Also eben der Titel, das ist die Heinz-Parallele. Natürlich dann eigentlich der Protagonist von dem Buch, das ist Venedig. Also mit dem Aqua Alta ist auch die Stadt gemeint. Mhm. Es ist vielleicht auch so spannend erzählt wie ein Krimi. Das ist auch noch eine Parallele. Aber sonst ist das natürlich ein ganz anderes Szenario, das die Odyssee hier schildert.
Und was erzählt sie für eine Geschichte?
Also sie erzählt eine Geschichte von einer Flutwelle, die Venedig zerstört. Also am Ende ist nur noch eine Ruine da. Und die Flutwelle ereignet sich 2021. Also wir sind jetzt eigentlich zeitlich schon fortgeschritten. Es ist eigentlich ein sehr gegenwärtiger Roman. Dort ist sie erzählt eigentlich eine Familiengeschichte. Und Vater, Mutter und Tochter. Der Vater ist Mitglied vom Gemeinderat, also er ist verantwortlich für alle wirtschaftlichen Belange der Stadt und auch für die Stadtentwicklung und hat dort besondere Ideen, eigentlich den Massentourismus anzukurbeln, um genug Arbeitsplätze zu schaffen und auch um das Geld zu reinvestieren und die Stadt ja vom totalen Zerfall aufzuhalten. Und er ist so ein technikgläubiger Typ, der einfach an das Sturmflutprojekt glaubt. Also, dass man eben mit Technik kann
verhindern.
Ja, die Folgen vom Klimawandel und auch von dem Massentourismus, von diesen x Kreuzfahrtschiffen, die dort verkehren und so, wo die Lagunen schädigen, aufhalten. Mhm. Und dann hat man, und er stammt aus einem einfachen Geschlecht, die Familie sind Bauern gewesen. Er hat also eigentlich einen Aufstieg gemacht, einflussreich wurde, Geld angehäuft, darum ist das Geld für ihn so ein wichtiges Thema. Mhm. So ein bisschen zu seinem Hintergrund.
Das ist der Vater von dieser Familiengeschichte.
Und dann haben wir die Mutter. Die Mutter ist, stammt aus einem Dogengeschlecht, also ist eigentlich ein verarmtes Patriziertum. Sie ist eine Frau, die in elitären Kreisen verkehrt, die sehr repräsentative Aufgaben hat, die es geniesst, einen einflussreichen Mann zu haben und dann so ein gutes Leben zu führen, die sich nicht wahnsinnig engagiert, eben jetzt für Umweltsachen. Aber sie ist jemand, der ihrer Tochter die Liebe zu der Serenissima weitergegeben hat. Also zum goldenen Zeitalter von dieser Stadt eigentlich, wo sie immer bedroht sieht und wo sie gerne hätte, dass das wieder zurückkommt. Und die Tochter, die hat das geprägt und die studiert Architektur, kommt dort ein bisschen ins Fahrwasser von einem Professor, wo sie aufklärt, wie das eben funktioniert. Die Häuser sind mal auf Stelzen gebaut gewesen, dann ist das Wasser gestiegen, dann ist das Wasser auf einen Spiegel vom Gemüse kommen und dann mit diesen Kapillarwirkungen zieht das Wasser rauf und macht eigentlich das Gemüse eben brüchig, also überhaupt Feuchtigkeit. im Grunde genommen ein reales Szenario, dass so etwas nachher bei einem Erdbeben oder bei einer Flutwelle schneller ja, zusammenbricht, als wenn jetzt eben das alles heil wäre. Mhm. Und die junge Frau, die ist ja, im Prozess des Erwachsenwerdens. Geschichte tut sich auch so über 4-5 Jahre herziehen. Und sie ist nachher sozusagen, ja, findet den Weg politisch ausgerichtet so seinen Aktivismus rein. Sie gehört dann zu den Jungen, die gehen auf dem Markusplatz demonstrieren, gegen die Kreuzfahrtsgeschichte, gegen den Massentourismus, gegen den Ausverkauf von Venedig.
Also das sind jetzt einfach die drei Figuren, die du gesagt hast, von dieser Familiengeschichte. Und was passiert denn im Buch?
Die Figuren werden eben dann, kommen gerade immer mehr aneinander. Immer mehr werden die Positionen radikaler. Am Anfang ist die junge Studentin ja noch grün hinter den Ohren, die hat noch nicht grosse Ahnung und erfährt dann immer mehr, wie die Stadt eben funktioniert, was Probleme sind, auch durch das Umfeld. Und der Vater, den merkt man, der wird nicht weiser im Alter, der wird immer geldgieriger. Der sieht einfach die Chancen in einer kleinen vorgelagerten Insel von dem Venedig, das wie zu privatisieren, respektive für die Gemeinde, um Hotelkomplex anzubauen, um wieder Touristen anzuholen. Und da wird einem klar, da strömen 30 Millionen Touristen jährlich durch die Stadt und er wird einfach ja, das Maximum rausholen für die Bevölkerung von Venedig.
Und auf was rausläuft denn jetzt der Roman? Ist das so ein Warnroman vor dem Klimawandel?
Ich glaube, es ist ein Plädoyer für den Umweltschutz sozusagen und für sich zu engagieren. Aber es ist eben nicht so einfach gestrickt. Also Dotissier selber ist als Schriftstellerin bekannt. Sie ist aber auch Präsidentin vom WWF in Frankreich bis vor ein paar Jahren. Und man merkt da schon, dass sie sich sehr genau auseinandersetzt mit den verschiedenen Positionen auf der politischen Bühne, wo eben irgendein Einigung es noch schwierig macht.
Aber also für mich klingt das bis jetzt auch sehr theoretisch. Du hast jetzt relativ ausführlich eben erzählt, die unterschiedlichen Positionen innerhalb von der Familie, wie sich das auch immer mehr von reiben miteinander. Aber was ist denn die Geschichte vom Roman? Also ich kann mir vorstellen, dass die Odyssee nicht einfach die drei Positionen erzählt, sondern da muss irgendwo noch einen roten Faden geben.
Das ist eben, der rote Faden ist, wie sich das Familiengefüge immer mehr verzahnt und dann am Ende aufbricht. Und am Ende gibt es auch eine Wendung, die man jetzt nicht hätte erwartet. Das ist so der Spannungsmoment. Und am Anfang setzt die Geschichte ein mit dem Untergang von dem Venedig, was eigentlich ja relativ nicht so gang und gäbe ist, dass man eigentlich mit dem Höhepunkt von einer Geschichte anfängt.
Also man ist schon in der Ruine.
Man ist schon in der Ruine. Mhm. Man ist auf dem Boot mit dem Guido, wo das Erdbeben, das nach der Flutwelle gekommen ist, überlebt hat, wo sich konfrontiert nach Monaten im Spital, wo die Ruine sieht, wo dann aber auch die Schönheit sieht in diesen Ruinen und dann plötzlich fängt an zu reflektieren, was eben vorausgegangen ist.
Was ist denn das Besondere an diesem Roman? Also ist es das leidenschaftliche Plädoyer für die Umwelt, für ein Bewusstsein, das Schärfen von der Leserschaft? Ist es die Atmosphäre von dieser ja gleich sehr romantischen Stadt, wo die Autorin her mitnimmt? Was ist es?
Also es ist Venedig. Ganz klar. Also beim Lesen bin ich eingetaucht in die Stadt, habe mich auch dort gewähnt, habe ganz viel erfahren über Geschichte, über das aktuelle Leben in Venedig. Und es ist auch ein politisches Buch, also jetzt weg vom Plädoyer, eher hin, dass es eben schwierig ist, politisch einen gemeinsamen Nenner zu finden, gerade im Kontext mit Venedig.
Jetzt, wenn ich dir zugelassen habe, habe ich das Gefühl, der Roman lässt sich ja ganz unterschiedlich lesen. Einerseits ist es ein Klimaroman, sage ich mal, wo es ganz einen Haufen gibt im Moment, also wo sich mit der Problematik von der Klimawärme auseinandersetzt. Gleichzeitig ist es aber auch ein dystopischer Roman, weil da die Welt in Trümmer liegt am Schluss. Und es ist auch ein Generationenroman, offenbar. Also Vater-Tochter. Also der Vater ist der Materialist, der einfach glaubt, er könne alles mit Technik, sage ich mal, lösen, mit Geld. Und die Tochter ist eine Aktivistin. Was ist am stärksten gezeichnet in diesem Buch?
Ich denke, der Generationenroman, das bringt es schon auf den Punkt. Also die verschiedenen Positionen. Also man hat die ältere Generation, die ja, lang gut ist gefahren, schon im Wissen, dass irgendwie alles leicht bergab geht. Und wo es aber einfacher ist, die Augen davor zu verschliessen und denken, ja, nach mir die Sintflut. Wortwörtlich. Mhm. Oder, und dann die junge Generation, die etwas verändern will, die aber an die festgefahrenen die Strukturen dort scheitert und nicht weiterkommt und sich nicht verstanden fühlt. Und dann am Ende vielleicht auch im jugendlichen Leichtsinn etwas macht, was jetzt auch nicht unbedingt gerade förderlich ist für die Sache.
Hat es denn in dir etwas bewirkt, die Lektüre?
In mir hat es bewirkt, dass ich gerne wieder mal würde nach Venedig fahren.
Aber solange eben, es noch steht.
Solange es noch steht. Aber eben, dann ist man wieder im Clinch. Man geht dort natürlich an als eine von diesen Massentouristen. Mhm.
Mhm. Und wenn man eben das nicht gerade kann oder will, dann kann man das Buch lesen. Genau. Das Neue, das du jetzt gerade vorgestellt hast. «Aqua Alta» von der Französin Isabelle Autissier. Übersetzt ist der Roman von der Kirsten Gleinig. 208 Seiten lang ist er und erschienen im Mare Verlag. Heute vorgestellt von der Annette König. Und jetzt zu dem Buch, das wir vorhin schon kurz erwähnt haben, Felix. Es geht drin um einen Horror, wenn man einem staatlichen Terror ausgesetzt ist. Was das für einen Betroffenen bedeutet, das erzählt der sowjetische Schriftsteller Georgi Demidov in seinem Kurzroman «Fone Quas» oder «Der Idiot». Jetzt ist das Buch zum ersten Mal auf Deutsch erschienen und über den Stalinismus und seine Gräuel gibt es ja schon ganz viel Literatur. Sachbücher, Romane. Was macht denn jetzt das Buch von Demidov so besonders?
Ja, das habe ich mich zuerst auch gefragt, weil ich auch schon viel gelesen zu dieser Thematik, so die berühmte Alexander Solzhenitsyn und so. Aber das Buch ist doch eins, das liest man in einem Schnurz durch. Mindestens mir ist es so gegangen. Und zwar darum, weil es so die beissende Ungerechtigkeit darstellt, wie ein Mensch in die Maschinerie vom staatlichen Terror geratet, eben zur Zeit vom Stalinismus in der Sowjetunion in den 1930er Jahren. Und das Ganze ist auf enorm höherem literarischem Niveau geschrieben. Also, dass man es eben trotzdem düsteren Inhalt sehr schnell durchliest. Georgi Demidov, der ist 1908 in St. Petersburg geboren worden. Er ist 1987 schon gestorben und er hat zu Lebzeiten kein einziges von seinen Werken können veröffentlichen. Hm. Er ist dann nach dem Tod seine Tochter ist dann nachher an das Manuskript angekommen oder einzelne Manuskript und seine Werke sind ihm dann rausgegeben worden vom Geheimdienst und jetzt ist eben mit «Fone Quas» oder «Der Idiot» ein erster kurzer Roman auf Deutsch erschienen, wo er 1964 für die Schublade geschrieben hat. Also das Buch und auch der Autor, Georgi Demidov, das ist für mich eine von der ganz grossen Entdeckungen von der letzten Zeit. Also es ist sehr beklemmend, aber absolut atemberaubend, packend. Also es ist Literatur vom Besten.
Was erzählt er für eine Geschichte?
Ja, im Zentrum steht eine fiktive Figur mit Namen Raphael. Der lebt in der Sowjetunion in den 1930er Jahren, also zur Zeit von Stalin, so wie der Demidov selber auch gelebt hat. Er ist Elektroingenieur auf einem höheren Posten und er spielt also eine wichtige Rolle bei der Elektrifizierung der sowjetischen Industrie. Und jetzt in den 1930er Jahren, zur Zeit vom grossen Terror, also das war die Zeit, wo Millionen von Menschen verhaftet worden sind, umgebracht worden sind, wo man in Lager verschleppt hat, im Gulag. Da wird auch der Raphael verhaftet.
Wieso?
Es gibt keinen Grund. Gegen die allermeisten ist eigentlich gar nichts vorgelegen, aber die Behörden haben die einfach jetzt mal ins Untersuchungsgefängnis gesteckt, also in eine Zelle mit Dutzenden von anderen, völlig überbeleidigt, völlig stickig, völlig heiß. Und die Zeit in dem Untersuchungsgefängnis, die schildert jetzt der Roman. Also das ist jetzt spannend, ein paar Wochen, ein paar Monate, wo der dort drinnen schmachtet.
Und ist das aus seiner Perspektive erzählt, von dem Raphael?
Ja, also es ist nicht in einem Ich-Erzähler, sondern es ist ein allwissender Erzähler, aber es ist aus seiner Sicht erzählt. Und er erzählt, das ist reine Folter, was er da erlebt. Also über Wochen und Monate werden sie am Schlaf gehindert, man lässt sich die Exkremente liegen, krank, sie haben überall Ekzem, da die armen Kreaturen und immer zur Nacht werden denn die von den Aufsehern die Gefangenen denn zu endlosen Verhör geschleppt und das Ziel ist immer, dass die irgendetwas gestöhnt, Sabotage, Terror, die sie begangen haben. Und auch, man merkt dann auch, die Untersuchungsgefangenen sind eben auch Teil von dem stalinistischen System, wie sie haben die Aufgabe, Quoten zu erfüllen von Menschen, die sie eben überführen können und dann in den Gulag schicken können.
Und am Ende kommt dann die Figur aus dem Untersuchungsgefängnis raus.
Ja, ich möchte nicht allzu viel spoilern. Ich kann nur sagen, früher oder später hat jeder gestanden, oder fast jeder gestanden, was man von ihm verlangt hat.
Und also irgendetwas?
Irgendetwas, einfach, dass man ihn in Ruhe lässt. Es ist sogar so verrückt, dass der Gulag bei minus 20 Grad sibirische Lager irgendwie im Osten vom Land schon fast als Paradies angeschaut wird, weil man dort wenigstens schnaufen kann, im Unterschied zu dieser stickigen Zelle. Und der Raphael, das ist dann sehr gut gemacht, der fasst jetzt eben so einen Plan und jetzt kommt der Titel vorne quasi, kommt jetzt eben ins Spiel, wie er eben könnte freikommen. Und zwar macht er das so, dass er die Wörter, die er alle als vorne quasi, das ist eben das jiddische Wort für Trottel, haltet, dass er irgendetwas völlig Monströses behauptet. Und er beschließt, dass er jetzt, würde ich denen sagen, als Elektroingenieur hätte er extra schlechten Strom hergestellt, um nachher die sowjetische Industrie zu schädigen. Also, dann gehen denen die Maschinen kaputt. So etwas kann niemand. Aber die vorne quasi, also die Trottel von Verhörern, die werden ihm das glauben. Das werden dann sofort in den Gulag stecken. Und wenn er dann dort ist, dann nachher wird er locker können sagen, hey, also ich bin da erpresst worden, selbstverständlich stimmt das nicht. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Elektrophysik, weiß, dass der arme Mensch zu Unschuld verurteilt worden ist. Aber es kommt dann eben anders raus. Er macht Rechnung da ohne den Wirt, den Raphael. Aber mehr möchte ich da nicht verraten. Es ist auf jeden Fall so, dass am Schluss der Raphael dann eben selber an vorne quasi wird.
Wow. Aber das habe ich jetzt nicht erwartet. Erzählt dir hier der Autor, der Georgi Demidov, auch seine eigene Geschichte? Also sind da auch eigene Erfahrungen drin geflossen?
Ja, also das ist selbstverständlich sehr autobiografisch. Es ist jetzt nicht einfach seine Lebensgeschichte, es ist nicht eine Autobiografie, aber es ist sehr stark von ihm inspiriert. Auch der Demidov war Physiker gewesen, also ganz ähnlich wie der Raphael. Und er hat eine furchtbar tragische Geschichte. Auch die ist übrigens dann noch erzählt, hinten dran ein Nachwort, wo sehr packend zu lesen ist. Also es geht so ans Herz. Er hat von sich selber gesagt, der Georgi Demidov, er sei dreimal vom Sowjetstaat umgebracht worden. Und zwar ähnlich wie seine Romanfigur Raphael ist auch er in den 30er Jahren vom Staat verhaftet worden. Und das war sein Ende als Physiker. Das war sein erster Tod. Dann haben sie ihn in den Gulag gesteckt. Und dort hat er Höllenqualen gelitten. Er war 14 Jahre lang dort. Hat es dann aber überlebt. Und dann hat er gesagt, dass er körperlich gestorben. Dann, als er zurückgekommen ist aus dem Lager, hat er dann angefangen, über die Erfahrung zu schreiben. Er als Physiker, als Naturwissenschaftler, hat übrigens auch sehr so eine naturwissenschaftlich präzise, genaue Sprache, wo er das alles schildert. Also er hat angefangen, darüber zu schreiben und hat das auch gemacht, hat nichts können publizieren, ist aber unter Beobachtung immer vom KGB, also vom Geheimdienst. Und 1980, kurz vor der Sommerolympiade in Moskau, dort mal, ist der KGB bei ihm eingedrungen und hat ihm alle Manuskripte weggenommen und die Schreibmaschinen auch. Da ist er verloren, der Schriftsteller, weil ihm sein Finger abgefahren war im sibirischen Straflager. Der hat also nicht mehr können schreiben und hat das Gefühl, dass alle Manuskripte sind weg. Das war sein dritter Tod in dem Sinn. Und er hat dann noch in seinen restlichen Jahren hat er nachher noch darum gekämpft, dass er die Manuskripte wieder überkommen würde. Das ist ihm nicht gelungen. Und erst mit der Perestroika unter dem Gorbatschow dann ab 1985, der Georgi Demidov ist da schon tot, ist es eben dann gelungen, die Manuskript wieder rauszuholen. Und
wenigstens, sie sind nicht zerstört worden.
Ja, und sie sind jetzt alle publiziert in Russland. Man möchte es jetzt im heutigen Putin-Russland einfach auch noch lesen.
Also echt die Schilderung von einem Repressionsapparat, wo man gedacht hat, das ist längst vorbei und wo man sich bewusst wird, dass eigentlich das, was er hier beschreibt, auch wieder tragisch aktuell geworden ist.
Ja, also ich habe immer an Alexei Nawalny denken beim Lesen und jetzt ist ja der ums Leben gekommen, ist gestorben. Ja, man kann das auf jeden Fall aus historischem Interesse lesen. Also es gibt einem sicher Auskunft über die grässlichen Mechanismen von der Stalin-Diktatur. Aber natürlich auch, es geht um die vielen, vielen politischen Gefangenen, die es heute in Russland gibt, die entrechtet irgendwelche Kerker schmoren. Aber natürlich nicht nur in Russland, sondern an vielen Orten auch auf der Welt,
die ausgeliefert sind
der Gewalt von einer Obrigkeit. Und schlussendlich, glaube ich, geht es in dem Buch dann weit über den Stalinismus und über russische Thematik raus. Und die Frage letztlich, warum tun eigentlich Menschen das an? Weil das Interessante ist ja, dass auch all die Wärter und Verhörer oder also all die Beamten auf mittleren und tieferen Chargen ja alle mitspielen. Mhm. Also es ist eigentlich letztlich die Frage, woher kommt das Böse in unsere Welt, wo das Buch so
oder eben vielleicht auch, was entwickelt es für eine Dynamik, oder? Ja. Das ist also wie ein Dominospiel, wo das einfach irgend weitergegeben wird. Auf der anderen Seite, die Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast vom Autor, vom Georgi Demidov, das zeugt ja eigentlich auch von einer unglaublichen Lebenskraft, dass er nach 14 Jahren im Straflager unter schwierigsten Bedingungen es gleich noch irgendwie geschafft hat, die Erfahrungen zu Literatur zu machen. Sonst würde das Buch jetzt ja nicht vor uns liegen. Wie hat er das geschafft?
Ja, da hat er, glaube ich, einfach einmal Glück gehabt. Er hat hier im Straflager einen anderen ganz grossen Autor getroffen. Das ist der Warlam Schalamow. Das ist ja neben dem Alexander Solzhenitsyn der zweite grosse, bekannte Autor, der über die sowjetische Straflager geschrieben hat. Völlig auf eine andere Art und Weise. Und der Georgi Demidov und der Warlam Schalamow, die haben sich befreundet. Also die sind mehrere Wochen und Monate miteinander im Gefangenenlager gewesen. Es gibt vom Warlam Schalamow sogar, der hat so Erzählungen geschrieben, sehr so verdichtete Erzählungen über die Brutalität von dem Lageralltag. Das ist also auch eine grandiose Literatur, kann ich nur sagen. Und er war überzeugt gewesen, dass der Georgi Demidov etwas kann, als Schriftsteller ist, und hat ihn ermutigt, doch ein über Mentor. Das zu schreiben. Ja, eine Art Mentor. Mhm. Und man kann, glaube ich, schon sagen, er ist durch den Schalamow, der Demidov ist durch den Schalamow zur Literatur gekommen, während dem der Schalamow bereits Literat war. Der ist als Journalist und Literat in Gulag geschickt worden. Damals.
Wie muss man sich das sprachlich vorstellen?
Es ist eine fantastische Sprache. Das ist einem, der einem reinzieht. Und zwar, ich habe es schon mal kurz angekündigt, das ist ein Naturwissenschaftler, der da schreibt. Das ist also nicht einer, der so in den Geisteswissenschaften, in den schönen Künsten gebildet ist. Und das merkt man dieser Sprache auch. Ich meine, wenn du willst, kann ich da mal kurz etwas vorlesen, wenn er da die Zellen beschreibt. Mhm. Oder? Völlig typisch. Es gab keine Möbel. Die Körper halbnackter Männer bedeckten den Zementboden. Sie waren so dicht gepackt, dass derjenige, der seinen Platz an der Schwelle eingenommen hatte, gegen die Zellentür gepresst war. Weder Gesichter noch einzelne Menschen waren sichtbar. Eine schummrige, ausgehöhlte Lampe unter der Decke warf spärliches Licht auf die baufälligen Wände des Betonsacks und ein viereckiges, vergittertes Fensterchen, hinter dessen schmutzigen Scheiben Eisenrost braunte. Also das ist so das analytische, absolut nüchter, also. Wo so faszinierend ist. Und er braucht gar keine Wertungen, er verurteilt das gar nicht. Was da passiert, er beschreibt es. Und in unseren Köpfen entsteht nachher da eine Haltung. Und was vielleicht der Roman vom Literarischen her auch noch auszeichnet, es ist zwar einerseits, du hast vorher gefragt, die Perspektive von dem Raphael, es gibt dann aber immer auch wieder zum Beispiel Ausschnitt aus den Gefängnisregeln oder Ausschnitt aus Reden, Parteien, Tag Stalin. Und es gibt dann so eine Vielstimmigkeit, wie eine Collage, die einem da so entgegenbrandet, wenn man das Buch liest. Das ist so ein sehr vielfältiger Eindruck, den man überkommt von dieser Zeit. Ohne, dass es mit dem Moralfinger vorgetragen würde, sondern ich wäre selber angeregt zum Denken und auch die vielen Fragezeichen, die sich da ergeben, die darf ich selber fühlen und mir meine Gedanken machen und das eben auch in unsere Gegenwart holen.
Und gleichzeitig wird man gefühlsmäßig nicht überfordert.
Nein, also es ist schon ein Buch, wo ich zum Teil fast nicht mehr zum Schnaufen komme, wo ich das Gefühl habe, mein Gott, das nimmt mir ja die Luft weg. Die Gewalt, die der Mann oder die Männer in dem Knast müssen erleben. Also ich habe noch nie eine so eine plastische Schilderung von einem Gefängnis gelesen, die Unmenschlichkeit. Und ich weiss, es ist noch viel, viel schlimmer als das, was da beschrieben ist. Nämlich meine Fantasie füllt da noch ganz einen Haufen auf.
Mhm. Oder eben auch die Vielstimmigkeit, die du vorhin gesagt hast, wo man nachher sieht, was da noch alles hinten dran steht, hinter dieser individuellen Erfahrung, eben mit diesen Regeln und diesen Auszügen und so. Du siehst, was das für eine Gewalt ist, die da vielleicht noch hinten dran steht.
Es ist der Eindruck von einer Allmacht, wo das einzelne Menschen verdrückt wird. Aber ich meine, mit dem Wissen darum, dass eben auch in dieser Niedertracht und in dieser Hölle sollte wunderschöne Poesie entstehen. Dass da eine Figur ist wie der Raphael, der mit einem grimmigen Humor eine Gegenstrategie entwickelt, wie er sich aus der Verlorenheit könnte befreien, das hat etwas unglaublich Positives. Mhm. Es entwickelt auch sprachlich eine grosse Poetik. Und wenn man nachher noch dazu nimmt, dass der Autor selber das nicht mehr erlebt hat, wie das alles publiziert wird, aber wenn ihm sein Lebenstraum, der mit den abgefahrenen Fingern, wo's ihm die Schreibmaschine noch weggenommen haben, oder? Zum Niederzahlen, dass der am Schluss gönnt, dass am Schluss alles publiziert wird, das löst ein unglaubliches beglückendes Gefühl, trotz allem eben aus. Also, man hat doch das Gefühl, die Poesie, die Schönheit, die Worte, die gönnt, mindestens jetzt in dem Fall. Gegen die Übermacht, die eben erdrückend erscheint. Jetzt bin ich ein bisschen poetisch geworden.
Ja, du bist gerade sehr poetisch geworden, aber sehr, sehr poetisch, pathetisch, sehr leidenschaftlich, aber eben auch sehr schön, dass man eben auch sieht, so ein Buch, wo man vielleicht denkt, oh, das ist düstere Literatur, wieso soll ich mir das antun? Am Schluss bekommst du eben gleich noch etwas daraus raus. Georgi Demidov, «Fone quas» oder «Der Idiot» aus dem Russischen von der Irina Rastorgueva und dem Thomas Martin, erschienen bei Galliani und 208 Seiten lang, heute vorgestellt vom Felix Münger. Und das andere Buch, das wir heute auf dem Tisch haben, das heisst «Aqua Alta» von der Isabelle Autissier, die Annette König hat es heute mitgebracht. Danke, Annette und Felix, dass ihr heute mit mir am Literaturstammtisch gesessen seid.
Danke dir.
Danke auch.
Und ich habe zum Schluss noch einen Kurztipp. «Von nahen Dingen und Menschen» heisst eine Sammlung von kurzen Geschichten, die sich wunderbar eignet als Lektüre zwischendurch. Geschrieben hat sie der deutsche Autor Hans-Josef Urteil. «Von nahen Dingen und Menschen» erzählt aus dem Alltag oder von Erinnerungen vom Autor. Das Schöne daran, die Beschreibungen wecken gerade automatisch eigene Assoziationen. Zum Beispiel erzählt Hans-Josef Urteil, wenn er die Uhr von seinem Vater am Handgelenk trägt. Und wie fast jedes Mal, wenn er sie anschaut, wenn er dann daran denkt, was sie seinem Vater bedeutet hat und was die Erinnerung für ihn jetzt bedeutet. Oder er erzählt, wenn er sein erstes Fasnachtskostüm zusammengestellt und dann zum ersten Mal gemerkt hat, was für eine Aussagekraft das Kleider haben. Es geht in diesen Geschichten aber auch um Menschen. Zum Beispiel um seinen alten Freund Peter, der so gut zuhören kann und immer die richtigen Fragen stellt. Und während ich das alles sage, kommt euch vielleicht auch sogar schon in Sinn, was ihr für Erinnerungsstücke von euren Eltern habt, wie ihr Moden entdeckt habt oder welche Freundin das am besten zuhören kann. Der Hans-Josef Urteil schaut aber auch raus in die Welt und regt dem zum Beispiel an, sich auch auf anderen Kanälen als die, die man schon kennt, zu informieren. Er erzählt zum Beispiel, wie seine 90-jährige Nachbarin aufgehört hat, Newsbeiträge zu schauen und jetzt Texte von ukrainischen Autorinnen und Autoren liest. Der Hans-Josef Urteil schreibt in dieser Sammlung, wie wenn er mit einem am Küchentisch sitzen und erzählen. Schnörkulos, unterhaltsam und bildhaft. Ein Buch, das man sich freut, wenn es einem Gesellschaft leistet. «Von nahen Dingen und Menschen», geschrieben von Hans-Josef Urteil, erschienen im Verlag Dumont, 288 Seiten lang. Und das war es vom Buchzeichen heute. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. exlibris.ch